Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Sang und klanglos war unsere Darbietung auf St. Pauli und damit herzlich willkommen, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs.
Hallo. Hallo.
Khalid, grüße dich.
Servus, ich grüße dich.
Hallo Flo, auch dich grüße ich herzlich.
Grüß dich, mein Lieber.
Ja. Und Fah ist auch mit von der Partie.
Grüß Gott.
So, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. 92. Episode. Ja, es geht um die glanzlose Vorstellung in Hamburg, die wir uns dann doch so ein bisschen anders vorgestellt haben. In der kommenden halben Stunde wollen wir über die beiden Top-Talente eine Träne verdrücken, die zum Ende der Saison uns verlassen werden. Es gibt prominente Kritik am System Dardai. Auch das lohnt sich, mal ein bisschen näher zu beleuchten. Wir freuen uns über Ruhe in der Chefetage und natürlich auf das kommende Spiel am Sonntag zu Hause. Letztes Spiel von der Länderspielpause, Fabian.
Juhu!
30 gegen Schalke. So,
boah. Ja, noch kommt er ins Spiel, da bin ich ja noch nicht so deprimiert. Kommt
richtig,
der erst danach.
Ich wollte den Begriff schon mal droppen hier an
der Stelle. Wolltest mich schon mal ein bisschen.
Aus der Reserve locken. Ja, genau. So. Na, pass auf, du beruhigst dich einfach wieder und wir steigen mit Flo ein. Ich habe die erste Hälfte nicht gesehen, weil ich noch unterwegs war und versuchte im Stau auf der A10 zum Spiel zu kommen. Hab ich was verpasst, außer diese beiden Gegentreffer, Florian?
Naja, also eine ziemlich spektakuläre Machtdemonstration von St. Pauli, ne? Also die haben uns ganz schön auseinandergenommen, haben uns die Grenzen aufgezeigt. Ich würde sagen, da oben im Norden ist für Hertha ganz schön dünne Luft. Oder an der Tabellenspitze, wie man es auch nennen will. Aber jetzt das war nichts. Mhm. Ja, das war absolut gar nichts. Und ich meine, man kann ja nicht sagen, dass Hertha sich nicht bemüht hätte, aber St. Pauli war halt klar besser, ne? Und was man gesehen hat, ist einfach, dass gegen so hochpressende, hochstehende Gegner, die wirklich sehr, sehr gut verschieben und Druck auf den Ballführenden machen, Hertha einfach schlecht aussieht, ja. Da fehlt es ein bisschen an Laufarbeit, da fehlt es ein bisschen an freien Mitspielern, da fehlt es ein bisschen an Zusammenhalt, um diese Situation aufzulösen. Und dadurch wird man dann eben zu Fehlpässen gezwungen und verliert dann eben das Spiel schon in der ersten Halbzeit. Und dann kann sich so eine Mannschaft, die da oben an der Tabellenspitze ist, mit ihrer guten Abwehr, ich glaube, die beste der Liga, ruht sich dann auf den 2:0 aus. Und wir haben dann so Torannäherungen, aber es klappt halt nichts, ne? Und deswegen war es eine ganz verdiente Niederlage, die du da in der ersten Halbzeit eigentlich schon verpasst hattest.
Super. Die zweite hätte ich mir wirklich auch schenken können, tatsächlich.
Definitiv,
ja. Khalid, was ich auch verpasst habe, und jetzt versuche ich gleich mal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, gab eine Verletzung bei unserem Torwart, ne? Chuck Ernst irgendwie, und wurde ersetzt, klar, durch unsere Nummer 2, Marius Gersbeck. Ja. Der war ja irgendwie nicht ganz so sicher zwischen den Pfosten, oder wie hast du ihn wahrgenommen?
Nee, habe ich ähnlich wahrgenommen. Also bei hohen Bällen war er relativ sicher, aber beim 2-0, der war eigentlich aus meiner Sicht definitiv haltbar. So ein Schuss, sag ich mal, ins Torwart-Eck oder ins kurze Eck, und der ist gefallen wie eine Bahnschranke, wenn nicht noch langsamer.
Absolut.
Also, das war schon, ja, also ich
würde
jetzt
nicht
sagen,
dass
der
Arm ging nicht richtig raus, oder? Also sich strecken sieht anders aus, ne, oder?
Ja, es sah sehr unglücklich aus, und es war auch unglücklich, also Torwartfehler würde ich jetzt vielleicht, so weit würde ich nicht gehen, aber der war auf jeden Fall haltbar. Also man hat gesehen, er ist jetzt nicht irgendwie, der Oliver Kahn der zweiten Liga, würde ich mal sagen. Ne?
Okay. Ja. Fabian, auch Tabakovic hat sich irgendwie da ein bisschen was am Knie wehgetan in der Vorbereitung, ist aber dann ja doch zum Einsatz gekommen. Auch Rehse war jetzt nicht wirklich der Mann, den wir kennen. Wer hat denn da jetzt irgendwie wirklich gefehlt, oder wo war der Unterschied auch bei uns in unseren Reihen irgendwie?
Na, gefehlt hat er so gesehen eigentlich keiner. Man muss sich vielleicht dann schon die Frage stellen, warum man Spieler aufstellt, die nicht wirklich fit sind. Aber ich glaube, das hätte am Ende des Tages jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht. Also Hertha hat einfach vielerlei Hinsicht keine Sonne gesehen, und im Prinzip meine ich, so wie ich das Spiel auch empfunden habe, wäre es jetzt wurscht gewesen, wer da auf dem Platz steht. Also auch wenn jetzt ein Tabakovic durch Niederlechner früher ersetzt worden wäre oder auch Rehse. Ich meine, da haben die sich schon gut drauf eingestellt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass Rehse auf der linken Seite oder wenn er mal wechselt, auf der rechten Seite halt eine Waffe ist und der spielstärkste, schnellste und torgefährlichste Spieler bei der Hertha ist. Und so eine Mannschaft wie Pauli, die stellt sich dann darauf ein. Die haben den gut zugestellt, die haben den gut beackert, auch gerne mal zu zweit oder auch zu dritt. Und da war dann halt kein Durchkommen und da kann dann auch ein Fabian Rehse nichts machen. Ja, abgesehen davon, dass er, glaube ich, vielleicht auch einfach mal nicht den formstärksten Tag hatte. Soll ja auch mal passieren. Aber ich glaube, so vom Personal, ist Jacke wie Hose gewesen, wenn du da aufgestellt hättest.
Flo, siehst du das auch so? Waren wir da wirklich einfach chancenlos? Wäre das völlig wurscht? Oder auch taktiktechnisch wäre da irgendwas anderes drin gewesen?
Naja, schau es dir doch an, ne? Also beste Abwehr der Liga, ja, dazu noch die meisten Fernschusstore. Ja, wir haben 2 Fernschusstore gegen die kassiert. Die haben sich
auch... Die waren ja einstudiert, ja auch. Also.
Naja, es ist ja aber auch... Kalitz hat es x-mal angesprochen. Ich glaube, jeder von uns hat es x-mal angesprochen, dass es immer wieder Spiele gibt, in denen der Rückraum vollkommen frei ist und dass da mehrere gegnerische Spieler anlaufen dürfen, um den Ball uns in die Maschen zu dreschen, während dann statisch im Strafraum verharrt wird, damit sich auch noch ein Hertha-Spieler findet, der den unhaltbar abfälscht. Das ist für Hertha typisch und das passiert immer wieder. Aber wie gesagt, eine Mannschaft wie Pauli oder auch andere Mannschaften, die ähnlich schon gegen uns vorgegangen sind, die wissen halt einfach, dass wir nicht viel haben als Konzept, als schnell von hinten raus zu spielen. Das ist uns aber häufig passiert, dass wir den Ball auch schnell wieder verlieren und dass dann eben diese Tempo-Gegenstöße zu Toren führen können. Nun ist das gegen Pauli nicht passiert, aber dafür haben sie uns halt einfach zu diesen Fehlern gezwungen. Zu teilweise auch haarsträubenden Querpässen wieder. Ja, erste Halbzeit ziemlich zu Beginn des Spiels Clemens einmal. Ja, das darf man nicht vergessen. Und das so funktioniert eben Spitzenfußball in der zweiten Liga, dass man den Gegner eben so lange beackert und zwar wirklich mit mannschaftlicher Geschlossenheit, bis er Fehler macht. Und da ist die Hertha halt ganz, ganz groß in Fehlern. Von daher einfach mehr Laufarbeit in solchen Situationen und das Zusammenspiel besser auflösen, das müssen die einstudieren und da muss Dardai dran arbeiten. Ich sehe da keine Entwicklung. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
Es geht ja auch um das Teampressing, wenn es darum geht, wir sind eine Umschaltmannschaft, da muss ich ja irgendwie einen Plan haben, wie ich den Ball erobere. Und gegen St. Pauli, gerade in der ersten Halbzeit, war das ja so krass zu sehen, wie teilweise haben wir ja versucht zu pressen, da sind dann 3-4 Leute vorne draufgegangen und der Rest, dann war ein Riesenloch und der Rest, zum Beispiel die Viererkette, war ja teilweise noch 5 bis 6, 7, 8 Metern in der eigenen Hälfte und diese riesigen Löcher, das ist dann natürlich lächerlich, also für jeden Gegner, gerade erster Platz, zweite Liga St. Pauli, die denken sich ja geil, da habe ich ja so viel Platz, den Ball rauszuspielen. Und das ist dann natürlich auch geschehen. Und das ist halt, ja, wie Flo sagt, keine Weiterentwicklung. Wir sind jetzt hier ein halbes Jahr mittlerweile mit der Mannschaft am Start, ungefähr seit September. Und wir spielen teilweise ein stümperhaftes Teampressing, was, da kommen wir ja noch zu, was dann auch irgendwo eine Trainersache ist, ne, das einzustudieren.
Und dabei sind wir beim Pressing des Gegners total anfällig, ja. Und das meine ich halt mit Laufarbeit. Wenn der Gegner presst und gut verschiebt, dann versuchen die eine Überzahl gegen den Ballführenden herzustellen. Da muss ein Spieler von uns frei sein. Da müssen mehrere Spieler von uns frei sein, die in die freien Räume laufen müssen. Und zwar dahin gehen müssen, wo sie nicht standardmäßig rumstehen, damit sie anspielbar sind. Und wenn wir dann immer nur einen hohen, weiten Ball rausschlagen können, dann ist der Ball sofort wieder beim Gegner und dann hat das Pressing gnadenlos funktioniert. Und das verstehe ich halt nicht. Das muss einstudiert werden, da hast du vollkommen recht. Also es gibt so viel, was einstudiert werden muss, dass man sich vielleicht mal überlegen muss, ob vielleicht der Trainer noch der Richtige ist.
Uiuiui. Ui, ui.
Oh, jetzt.
Das ist ja ein perfekter Übergang.
Jetzt geht die Trainerdiskussion los. Ja, genau, da wollen wir gerne mal direkt einhaken, weil es gibt prominente Kritik eben am System Dardai. Khalid, willst du uns da nochmal reinholen schnell?
Ja, also es war ein Artikel im glaube RBB war das, wo der Axel Kruse halt gesagt hat, hey, wir sind keine Kontermannschaft und Umschaltmannschaft, okay, vielleicht, aber warum nicht Ballbesitzfußball, warum nicht so etwas implementieren? Er hat als Beispiel den Ibrahim Matza genannt, der halt laut seiner Aussage Gegenspieler in der Telefonzelle ausdribbeln kann. Also hat halt gesagt, es gibt durchaus Potenzial auch, andere Wege und Mittel zu versuchen, um zum Erfolg zu kommen und dieses Destruktive, ja, einfach nur versuchen zu pressen und den Ball zu erobern, ist halt einfach zu wenig. Also er hat halt so ein bisschen die ganze Entwicklung jetzt unter Dardai so ein bisschen auseinandergenommen. Dazu muss man sagen, dass er natürlich ein guter Freund, oder was heißt natürlich, ist ein guter Freund von Freddy Bobic. Deswegen ist er vielleicht auch nicht so gut auf Pal zu sprechen. Von daher muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein in der Bewertung. Aber ja, genau. Aber so ganz Unrecht hat er ja auch nicht, weil wir sehen das ja ähnlich, wie wir ja gerade gehört haben, dass einfach Pal Dardai ist halt, also ich habe ja auch schon, wenn ihr mal den Podcast aus der letzten Saison hört, Ende letzter Saison, war ich ja eher skeptisch, was, wenn es darum geht, Pal Dardai, Trainer bei Hertha. Er ist halt für mich ein super Feuerwehrmann, der kurzfristig irgendwie ein Team, was nicht funktioniert, in die Spur bringen kann. Kann er in die Spur bringen, aber wenn es darum geht, jetzt wirklich weiterzuentwickeln und Dinge einzustudieren, dann ist er für mich leider, es tut mir wirklich in der Seele weh und ich wünschte, es wäre anders, wirklich von Herzen, aber er ist dort einfach der falsche Mann und wir werden spätestens nächste Saison, wenn wir nach der Hinrunde nicht oben dabei sind in der zweiten Liga, über den Aufstieg brauchen wir in dieser Saison gar nicht reden, werden wir nächste Saison auf jeden Fall nochmal über den Trainer reden, wenn er nicht dann schon weg ist, weil das ist einfach zu wenig. Und dann halt ganz kurz sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, die Spieler sind schuld, weil die sind nicht handlungsschnell genug, die sind nicht reaktionsschnell genug. Da sage ich, ey, Leute, das ist doch Quatsch. Also ich meine, wir haben mit Previak, mit Tabakovic, bosnische Nationalspieler, Butchalakis, griechischer Nationalspieler, du hast mit Barkok, Leisner, Erstliga-Erfahrung, du hast mit Rehse einen Topmann. Also die Qualität ist aus meiner Sicht ja da, um irgendwas zu bauen, was besser ist als Platz 11 nach einem halben Jahr.
Also von der Qualität der Spieler her, finde ich, daran kann man es im Liga-Vergleich nicht festmachen. Da sind wir mit Sicherheit nicht schlechter, im Gegenteil sogar eher teilweise besser aufgestellt als andere Mannschaften.
Und wir haben einen verdammt jungen Kader und damit haben wir junge Spieler, wirklich sehr talentierte Spieler. Die Jugendschmiede von Hertha ist bekannt. Die sind entwicklungsfähig, also muss da auch Entwicklung passieren. Ja? Mir kann doch keiner erzählen, dass diese jungen, dynamischen und noch freien und ausbaufähigen Spieler nicht mehrere Taktiken sich aneignen können. Wenn da so ein alter Sack kommt, der nicht viel gelernt hat, dann kann ich das verstehen, dass der nicht mehr zurecht zu rücken ist. Aber diese jungen Spieler, die müssen doch da beeinflussbar sein. Und gerade Dardai ist ja eigentlich einer, der mit jungen Spielern kann. Der kommt ja aus der Hertha-Jugend, was seine Trainermachenschaften angeht. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt.
Und wenn dann, ja, einen muss ich noch loswerden. Und wenn dann halt ein Palko Dardai, also den haben wir uns ja jetzt echt lange angeguckt. Der hat ja jetzt auch mal ein Freischusstor geschossen, der schießt auch gute Flanken. Also so passmäßig, Standards ist er ganz gut. Aber der Rest, haben wir ja schon analysiert, ist ja nun unterer, biederer Durchschnitt. Und der spielt halt ständig von Anfang an. Und es, was noch dazu kommt, er wird ja noch nicht mal als allererstes ausgewechselt, obwohl er einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz ist. Sondern der wird ja dann noch auf den Flügel geschoben, obwohl er nachweislich, das sieht ja sogar ein Blinder, viel zu langsam ist für diese Flügelposition.
Ja, aber er ist viel zu zweikampfschwach fürs zentrale Mittelfeld. Also was machen wir jetzt? Auf die Bank.
Ja, raus damit. Ja, aber das ist Vitamin B. Das ist der Name Dardai. Ja. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo mir das echt maximal langsam auf den Sack geht. Weil wir, weißt du, wenn wir jetzt Vierter, Fünfter wären, würde ich sagen, okay, alles gut. Aber wir sind Elfter. Elfter, das ist zu wenig. Wir haben den zweiteuersten Kader in der zweiten Liga. Und dann halt sich hinzustellen und dann die Spieler zu kritisieren, das ist mir auch einfach, das ist zu wenig. Tut mir leid.
Also Bewegung gibt's ja unter den jungen Spielern, leider von uns weg.
Und wie so üblich.
Wie üblich, ja. Also ich meine, wir haben ja unseren jungen Kader, unsere Talentschmiede ja schon gefeiert und angesprochen, ja. Und es wurde jetzt zweimal zugeschlagen. Vielleicht wollen wir darüber auch nochmal sprechen. Einer der drei Dardai-Brüder. Ich meine, der Papa gibt ja alles, dass die genug Schaulaufen machen können, sozusagen, um gute Deals einzufädeln. Hat cool ja ganz gut geklappt, ja. Oder? Ja, also für zumindest, wer ist es? Benze Dardai, ne? Oder?
Ja, ja.
Zum VfL Wolfsburg jetzt gerade erst verkündet, hat irgendwie unterschrieben, auch noch ablösefrei, bitterer Deal, ja, gibt irgendwie noch Handgeld obendrauf und einen schönen Vertrag, na klar, Bundesliga. Das kann man natürlich so einem jungen Knaben da nicht verwehren, ja, aber eigentlich, wenn man schon länger an ihm rumbaggert und ihm da richtig coole Deals irgendwie vorschlägt und dann auch noch in diesem Dardai-Verflechtung da irgendwie ja doch auch ganz gut Aussichten auf Einsätze irgendwie hat, ja, echt recht bitter.
Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ich könnte kotzen. Also auch Wolfsburg finde ich absolut schrecklich und ich habe dafür ehrlich gesagt auch überhaupt kein Verständnis. Ich meine, Geld hin oder her, der Junge ist gerade erst 18 geworden. Meine Güte, warum brauchst du denn jetzt unbedingt 2 Millionen auf dem Konto? Reichen nicht 500.000 oder 1 Million meinetwegen? Also wirklich, das ist das Handgeld etc., also ja, ich find's schrecklich, weil er ist noch einer der besseren Dardais. Wir haben jetzt wenig von ihm gesehen, weil er lange verletzt war. Aber ich find's echt traurig und Wolfsburg kotzt mich so krass an. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, dass er auch zu Wolfsburg wechselt. Für mich ist der Typ gestorben, sag ich ganz ehrlich. Ähnlich wie damals John Anthony Brooks, auch eher Berliner, nach Wolfsburg gewechselt. Ist für mich gestorben. Den verfolge ich nicht mehr und der kann da gerne bleiben in dieser Kack-VW, Rotze da und tschüss, gucke ich nicht mehr.
Na, die Wolfsburger da, diese Vorstadt von Berlin, die hat doch alles aus Berlin geholt, was nicht nied- und nagelfest war. Madelung, muss man nennen, ja, Dejaga, ja. Also, das hat sich natürlich jetzt alles ein bisschen geändert. Wir haben nicht mehr so viel Potenzial für die. Die rangieren ja doch in anderen Sphären als wir. Nichtsdestotrotz ist es schon irgendwie bemerkenswert, dass ein Rehse, der zu Berlin letztlich keine langjährige Bindung hat, so einen Vertrag unterschreibt. Warum hat denn der Benze das nicht gemacht? Warum hat der nicht einen Vertrag unterschrieben und dann gewartet, bis ihn einer rauskauft? Ja?
Er zahlt doch kein Mensch für so einen Benze.
Naja, dann muss er halt noch ein bisschen Fußball spielen. Der hat sich ja hier gar nicht so viel zeigen können. Der war ja die meiste Zeit verletzt, ja. Erstaunlich, dass dass Wolfsburg den jetzt gleich nimmt. Und da
das gilt
halt
auch.
Da gilt halt zu befürchten, dass Wolfsburg ein Schnäppchen macht und sich denkt, naja, da geben wir ein bisschen Geld aus, das haben wir locker mit unserem VW, ja. Und wenn es nichts wird, dann war es auch nicht so schlimm, war ja nicht teuer. Ne? Also von daher, ich sehe das ähnlich wie Khalid. Also nicht, dass der da völlig untergeht, aber Hauptsache eine Mark 50 mehr auf dem Konto haben.
Der soll da richtig untergehen. Der soll mal wirklich 2 Jahre auf der Bank sitzen und dann kann er von mir aus nach Augsburg oder Mainz oder Elversberg wechseln. Also wirklich.
Wir wollen doch keinem Dardai was Schlechtes wünschen, Khalid.
Doch.
Khalid ist heute richtig in Pöbellaune.
Ja, ja. Es hat sich einiges angestaut. Es hat sich einiges jetzt angestaut, muss ich sagen.
Ist schon heftig. Ja. Der andere Deal, Ibrahim Mazza, ist jetzt auch wohl durch. VfB Stuttgart, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ist natürlich auch bitter. Also beides für den Berliner Weg. Fabian, eigentlich eine Vollkatastrophe.
Ja, absolut. Hätte nicht beschissener laufen können. Ne? Also gut, ja. Benze, finde ich, ist ja noch verkraftbar. Wie gesagt, so viel mehr hat er uns jetzt auch nicht gegeben, so viel hat er auch nicht zeigen können, aber bei so einem Ibrahim Mazza, da sieht man schon deutlich mehr Potenzial und Qualität auch, die uns dann verloren geht und da wäre es natürlich wirklich wertvoll gewesen, auch in der nächsten Saison mit so einem Spieler dann nochmal oben anzugreifen, aber ganz ehrlich, auch bei Benze, Dardai oder jetzt auch bei Mazza, ganz ehrlich, kannst den Jungs auch nicht nachsehen, die kriegen Angebot aus der ersten Liga, die sind jung. Ich würde es genauso machen, drauf geschissen. Also ganz ehrlich, bevor sich hier da noch verletzen oder auf der Bank hocken oder keine Ahnung was. Ich meine, so eine Profikarriere, die kann manchmal echt kurz sein. Und da musst du das absolute Maximum irgendwie rausholen. Und jetzt auch Stuttgart ist jetzt natürlich, ich meine, jetzt stell dir vor, die spielen nächste Saison Champions League, danach sieht's ja aus. Alter, das ist der Traum eines jungen Spielers schlechthin. Also
hey, ja, aber Moment mal.
Es liegt ja auch so ein bisschen in deiner eigenen Hand. Weißt du,
der Bündner will sich zu Wort melden.
Den eigenen Verein.
Lass ihn nicht zu Wort kommen.
Genau, den eigenen Verein populär oder populärer zu machen, damit solche Angebote an den Spielern abprallen. Aber so wie es jetzt hier gerade aussieht und der Fußball, der hier gespielt wird, ey, da weiß ich auch nicht. Da muss dann auch mehr vom Verein kommen und weiß ich nicht. Da muss halt auch ein bisschen bessere Perspektive haben. Ne? Da sind im Moment auch für nächste Saison andere Mannschaften vor uns, die da mehr Ambitionen nach oben haben oder mehr Potenzial nach oben haben, als wir es derzeit haben.
Ja, das ist ja alles richtig, aber wir reden hier von zwei Leuten, die gerade mal 18 geworden sind. Wir reden hier nicht von Leuten, die Anfang 20, 22 oder wie Rehse Mitte 20 sind. Zum Beispiel Rehse hätte ich vollstes Verständnis, weil der halt nicht mehr so viel Zeit hat. Aber die sind beide gerade 18 geworden, haben im Prinzip noch nichts erreicht und noch nichts geleistet. Und das ist doch eigentlich auch eine vernünftige, realistische Perspektive zu sagen, ich spiele noch nächstes Jahr ein Jahr zweite Liga, bin dann vielleicht Stammspieler, steig gemeinsam mit meinem Herzensverein, mit meiner Stadt auf und spiele dann irgendwie mit gerade mal 19 geworden in der Bundesliga. Also da hast du immer noch deine ganze Karriere vor dir und kannst dann vielleicht in 2, 3, 4 Jahren, wenn du es drauf hast, zu einem absoluten Top-Weltklasse-Club wechseln, anstatt ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu Wolfsburg oder ich gehe jetzt auch zu Stuttgart, Champions League hin oder her. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass der Matzer, der sitzt doch zu 80-90% mit seinen 18 Lenzen dort auf der Bank. Es sei denn, er ist jetzt irgendwie ein Messi. Jetzt mal ganz ernsthaft.
Ja, aber da ist sehr viel hätte Fahrradkette dabei, weißt du? Und das ja, jetzt wir werden nur sehen. Nur vom Alter abhängig zu machen, dass er 18 oder 19 ist, ich finde, es hat damit nichts zu tun. Ich meine, die Jungs, die sind ja schon ihr ganzes Leben von Kindesbeinen an in irgendwelchen Akademien und spielen ihr ganzes Leben lang Fußball. So, jetzt sind sie volljährig geworden, jetzt haben sie ihre ersten Profiverträge bei einem Zweitligaverein auch bekommen und jetzt haben sie die Chance, in der ersten Liga zu spielen und noch nach höheren zu greifen. Ja. Und wie gesagt, so eine Karriere kann auch mal schnell enden. Denk mal zurück an so einen Sebastian Deißler zum Beispiel. Gut, der war jetzt nicht 18, 19, der war auch Mitte, Ende 20 oder so. Aber sowas kann mal passieren. Du weißt es nicht, was passiert. Und vielleicht schlägt der Matze auch ein wie eine Granate. Ja, und dann ist nichts mehr mit Reservebank und keine Ahnung. Man weiß es ja nicht.
Aber
ja?
Ganz ehrlich, also wir spielen hier in der zweiten Liga und wir haben fast an jedem Spieltag den jüngsten Kader der Liga, die jüngste Mannschaft auf dem Platz. Das kannst du in der ersten Liga nicht bieten. Und dann rutscht ein solcher Spieler als erstes aus dem Kader, ja, wenn er nicht gut genug ist. Und man sieht diesen Spielern Benze und Matza, sieht man auch noch an, dass sie halt oft falsche Entscheidungen treffen aufgrund ihrer Jugend, ja. Genauso bei Clemens, ja, wenn der wechseln sollte, ja. Wenn der einen Fehlpass spielt, dann sieht man dem das nach. Wenn das Leistner macht, dann sieht man dem das eben nicht nach. Das sind einfach Möglichkeiten, die hast du in der zweiten Liga, die hast du in der ersten Liga nicht. Dann bist du ganz schnell raus. Wir haben es an Nankam gesehen, der hat uns ordentlich Kohle gebracht. Der ist in Frankfurt vollkommen untergegangen, ja. Und der ist ja auch keine 18 mehr. Also von daher, du bist so schnell raus aus so einem Erstligakader, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und da hast du vielleicht als Zweitligaspieler 1, 2 Jahre länger, hast du viel mehr Perspektive, sammelst Erfahrung und kannst dich dann in der höheren Liga viel besser durchsetzen. Ich sage ja nicht, dass es mit Hertha sein muss, aber ein bisschen mehr Erfahrung brauchen die schon im Profibereich.
Ja. Aber Flo, das sind auch weise Worte eines FIFA-Spielers hier.
Ich habe seit 10 Jahren kein FIFA gespielt.
Das sind diese Träume, ja, von diesen Menschen, die das, wie gesagt, von Kindesbeinen eben inhalieren, eigentlich nur auf dem Platz leben, ja, und sagen, es ist einfach das Größte, irgendwie in der Bundesliga zu spielen. Egal, ob ich wirklich spiele oder ob ich das Ganze drumherum einatme, ne? Jeder, der so mit ein bisschen Fußballmenschen Kontakt hat, als ob es eine unterste Kreisliga und so weiter ist, in einer Verletzung und schon ist der Traum vorbei. Ne? Das ist so krass, was ich da auch schon von anderen Träumen schon gehört habe, die da zerplatzt sind. Und so denkst du, okay, und ab jetzt, naja, was mache ich denn jetzt? Wieder doch Kfz-Mechaniker oder so. Ja? Und dann beginnt das alles von vorne. Das heißt, wenn du so nah an diesem Traum dran bist, ja, oder vielleicht auch an diesem Geld, was sich da natürlich dann mitlockt irgendwie, da kann man schon schwach werden. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen irgendwie, weil die Zeit ist unglaublich begrenzt. Nur.
Es geht schnell. Und auch noch mal ganz kurz dazu, die Spieler haben ja auch die Möglichkeit durchaus, sich bei diesem Verein viel zu lernen und weiterzuentwickeln. Die sind dann doch noch mal in einem qualitativ ganz anderen Umfeld, allein auch nur, was die Trainer und Mitspieler angeht. Je besser das Umfeld, je besser deine Mitspieler, umso besser bist du selber auch oder kannst auch besser werden. Dass die jetzt natürlich nicht so viel Spielpraxis bekommen werden. Bleibt abzuwarten, aber da gebe ich euch schon recht. Die Gefahr, da auf der Bank oder auf der Tribüne zu verrotten, besteht natürlich. Aber auf der anderen Seite halt auch nicht, ne? Das liegt ja dann noch ein Stück weit an den Spielern selbst. Also bei so einem Benze hätte ich jetzt auch ein größeres Fragezeichen, ob der sich in Wolfsburg tatsächlich irgendwie durchsetzen kann, damit er halbwegs viel Spielpraxis bekommt. Aber so ein Matzer in Stuttgart, also ich werde es beobachten. Ich finde es spannend.
Bei Matzer kann ich es tatsächlich auch noch eher nachvollziehen. Und da gebe ich dir auch recht, ja. Nick Traum, ja, VfB ja. Stuttgart, Traditionsverein, Perspektive Champions League, spielen einen tollen Fußball, auch mit jungen Spielern. Das ist ein Traum, aber bitte, Wolfsburg, Traum.
Ja, ja. Wolfsburg, brauchen also wir nicht weiter reden.
Das Khalid musste jetzt nochmal erwähnt werden.
Absolut.
Ja.
Khalid hat das eigentlich schon ganz
ich
gut zusammengefasst.
Ich bin, glaube ich, auch nur so enttäuscht, weil ich mir vielleicht ein bisschen mehr Identifikation gewünscht habe.
Ja, gerade von dem Dardais, ey.
Ja, von dem Dardais und auch von Matzer. Und ja, da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen ja. als Hertha-Fan einfach enttäuscht.
Absolut. Aber dann gleich mal Finger in die Wunde. Ja, da sehen wir mal, was für eine Perspektive Hertha in den nächsten Jahren hat. Ne? Keine Kohle, ja, zweite Liga, alle wahrscheinlich weg. Einige Mannschaften, die deutlich besseren Fußball spielen, jetzt schon als wir und nicht jetzt aufsteigen werden. Mal den
Teufel noch nicht an die Wand hier.
Ja, ist aber so, ist aber so. Ja.
Ist schon gemalt.
Wir kennen die Zahlen, wir
das kennen die Zahlen fertig.
Und unsere beste Perspektive wird uns gleich mal unterm Hintern weggezogen, ja, mit Matza. Ja?
Also, ja, das wird ja noch krass. Das wird schon weiter noch so gehen. Aber Kali, wie du schon sagst, ne, also gerade von den Dardais, wo du sagst, ey, was haben wir nicht alles für die irgendwie gemacht oder was wurde für die möglich gemacht? Ne? Wahnsinn. Und die erstbeste Gelegenheit für ein Checkout ohne, und das ist
ging,
ja das Beste.
Ging zu schnell.
Ohne einen Cent, ja, hey, WTF, ja, wirklich, muss man echt hinterher schicken. Ey. Nun gut, ich glaube, wir reden uns nur weiter unnötig in Rage. Einen kleinen Schmunzler müssen wir uns noch gönnen. Thema VfB, Thema Maxi Mittelstädt, nominiert für den DFB-Kader.
Was, wirklich?
Nee. Ja.
Krass. Also, dass der spielt und dass der auch gar nicht so kacke spielt, habe ich auch mitbekommen. Aber echt, jetzt für die Länderspiele?
Linksverteidiger hast du ja kaum Alternativen. Der Raum und der Gosens haben ja jetzt nicht wirklich überzeugt und jetzt probiert er halt den Mittelstädt aus. Aber
naja.
Ich meine, so wie wir den letzte Saison auseinandergenommen haben, bin ich auch ein bisschen, das ist auch ein Thema, was ich einfach verdränge, weil das ist für mich so typisch Hertha.
Man muss die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Mittelstädt ist schon immer ein talentierter und veranlagter Fußballer gewesen, der zu wenig aus unserer Sicht aus seinem Talent gemacht hat, der aber auch zu selten in einer guten Mannschaft gespielt hat. Mittelstädt ist einer, so ein Mitschwimmer, ohne das jetzt negativ zu meinen. Der braucht halt gute Mitspieler um sich rum, mit denen er gut zusammenspielen kann und dann liefert er auch das ein oder andere gute Spiel ab oder auch mal konstant eine gute Leistung. Aber der ist genauso ein Spieler, der eben auch mit einer schlechteren Mannschaft dann die Mannschaft nicht mitreißen kann. Also es ist kein Unterschiedsspieler. Von daher hat er für mein Empfinden in der Nationalmannschaft höchstens auf der Bank Platz zu suchen. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Und Dardai hat es ja auch vor kurzem gesagt in Richtung Bobic, dass wir den für, keine Ahnung, 500.000 Euro an VfB Stuttgart verkauft haben. Das war ein Geschenk. Ja, und das war eine Kritik an Bobic. Das hat er neulich, ich glaube vor 3 Wochen oder so, in den Medien gesagt. Und das sehe ich absolut genauso. 500.000 sind zu wenig, aber da sehen wir, wie dringend wir Geld brauchen. Ne?
Na gut, also aus diesem Mini-Mittelstädt wurde dann doch noch ein Maxi-Mittelstädt. wir drücken ihm die Daumen. Ja, also am Ende war er doch ein paar Jahre ja auch bei uns. Und Herr Thaner für Deutschland, so können wir es ja dann doch mit uns nach Hause gehen lassen. Vielleicht wird es ja was. Why not? Wir können alle Kräfte gebrauchen auf dem Weg zum Europameistertitel, oder? Aber das ist ein anderer Podcast, glaube ich. Schauen wir noch voraus, zu Hause gegen Schalke jetzt am Sonntag, 13.30 Uhr. So, und ja, ich bin auf jeden Fall da mit unserem lustigen Showtruck und darf für euch wieder Freibier verschenken.
Nur, dass wir nie was davon bekommen.
Genau, wenn die Kamera auf dich zeigt. Du musst dich halt irgendwie bemerkbar machen. Ja, so ist das Spiel. Ja? Also, Oberkörper
frei. Da musst du doch was machen können, Nick.
Let's go.
Ja, du weißt doch, wo ich sitze.
Ja, ja, also, du musst ja auch performen. Ja? Also ist ja die Dancecam, so heißt die ja. Ne?
Okay.
Also nicht nur lächeln. Ein paar Moves musst du da auspacken und dann fliegt von links oder rechts das Freibier rein.
Ja, dann ist es aber kein Freibier, weil da muss ich ja vorher was für machen. Dann ist es nicht frei.
Alter, du aber bist gut, ein okay. Korinthenkacker, ey. Das ist ja schlimm. Gott.
Und jetzt weiß ich, warum die Dancecam niemals bei dir stehen bleiben wird.
Verdammt.
Ja, genau. Weil du nämlich mit den Armen verschränkt da sitzen wirst, weil die erste Halbzeit nicht so gelaufen ist, wie du dachtest. Oder etwa doch, Kali.
Die erste Hälfte, oh, ich hoffe besser als gegen St. Pauli oder Braunschweig, aber ach Mann, mir fehlt gerade so ein bisschen auch der Glaube. Also die einzige Hoffnung, die ich habe, dass Dardai ja angekündigt hat, dass jetzt auch personell irgendwie mal ein bisschen was passieren muss, weil er halt auch unzufrieden ist, ja auch zu Recht. Und ich hoffe, dass halt vielleicht auch mal ein Palko auf der Bank sitzt, ein Matzer von Anfang an spielt. Und ja, ich meine, wir haben ja auch in der Saison gute Phasen der Hertha gehabt und auch gute Spiele gesehen, mehr als in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass halt diese Inkonstanz sozusagen sich jetzt wieder bestätigt hinsichtlich, dass wir jetzt mal wieder ein gutes Spiel machen. Gerade zu Hause gegen Schalke, wo es bestimmt voll wird. Es ist für mich schwer einzuschätzen. Ich weiß gar nicht, wie Schalke gerade so drauf ist. Ne? Die haben sich ja so ein bisschen... Kacke.
3-3 gegen Paderborn zu Hause gab es.
Ah,
ne?
Okay. Ja, gut. Ich dachte, die haben sich so ein bisschen gefangen. Also eigentlich ist, sage ich mal, es ist ein Spiel, was wir zu Hause gewinnen müssten und auch sollten. Und wenn wir halt, ja, vernünftig auch mit einer gewissen Leidenschaft rangehen, dann, ja, ähnlich wie in den letzten Spielen, was man da gesagt hat, kannst du eigentlich hier neu einspielen, dann haben wir die Qualität zu gewinnen. Und ich bleibe optimistisch, dass wir jetzt diesmal wirklich ein besseres Spiel hinlegen, zumindest in der ersten Halbzeit und vielleicht die ersten 60, 70 Minuten. Dann führen wir 2-1 und diesmal machen wir dann auch mal den Sack zu. Ich habe gesagt, ich wiederhole mich jetzt immer, bis es klappt. Deswegen 3-1.
Fahr! Hilft Schalke ja hat irgendwie auch so einen härter Flavor gerade. Ne? Dann gibt es einen Sieg, dann gibt es wieder auf den Sack, dann gibt es wieder einen Überraschungssieg gegen irgendwie einen Spitzenreiter, irgendwie, dann gibt es 3 Tore. Gibt es da noch mehr Parallelen, die du erkennst?
Ja, eine große Parallele ist, dass auch Schalke deutlich unter den Erwartungen spielt. Ne? Da gibt es diese Ausreißer, wie du gerade schon beschrieben hast, aber ich meine, Tabellenplatz 14 für jemanden, der auch definitiv Aufstiegsambitionen hatte.
Oder haben muss vor allem, ne? Also.
Genau, nach so vielen Jahren, wievielte Jahr ist es denn jetzt schon in der zweiten Liga? Dritte, vierte? Ich weiß es gar nicht.
Die sind mit uns abgestiegen, mein Lieber.
Das erste.
Die sind mit uns abgestiegen.
Ehrlich?
Ja. Nein.
Krass, ja. Ich dachte, die sind schon so wie HSV oder so. Nein, schon nein. Viel. Ja, fühlt gut, sich so aber, an, ja, aber fühlt sich so an, aber
raus.
Ja, definitiv, also habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber nichtsdestotrotz definitiv zu Beginn der Saison natürlich auch als Ziel den direkten Wiederaufstieg dann im Visier gehabt und ich meine, da kann man ja auch nur enttäuscht sein, ja, wenn du da mal ein gutes Spiel machst, ist ja alles ganz nett, aber Tabellenplatz 14 ist noch schlechter als wir, wir liegen 4 Punkte jetzt auseinander, also ist eigentlich doch eine sehr, sehr ähnliche Situation. Ne? Und wenn du mich jetzt nach dem Spiel Sonntag fragst, also ich kann es nur gebetsmühlenartig immer wiederholen. Wir müssen es einfach mal hinkriegen, konsequent und vernünftig zu verteidigen und nicht so viele Gegentore zu kriegen. Vielleicht auch einfach mal gar kein Gegentor zu kriegen. Und wenn dir das gelingt, wenn du in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld oder überhaupt im Mittelfeld da kompakter und sicherer stehst, dann geht nach vorne immer irgendetwas. Und dann hast du auch die Möglichkeit, so ein Spiel zu gewinnen, sei es knapp mit 1-0 oder machst einen Deckel drauf dann mit einem 2-0. Aber solange wir das da hinten in der Abwehr mit den Gegentoren nicht hinkriegen, wird es einfach schwierig. Und da sehe ich halt auch überhaupt keine Entwicklung. Ja, das Personal ist immer das Gleiche, das System ist immer das Gleiche, die Fehler sind immer die gleichen. Und das müssen wir dringend abschalten. Ob wir das jetzt in der Woche hinkriegen, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. So viel Zeit war das jetzt nicht. Ich hoffe, dass das jeder sieht. Man kann es ja eigentlich nicht übersehen, woran man dringend arbeiten muss. Und ob die Hertha das jetzt in der Trainingswoche hinkriegt. Ich habe gerade gesehen, Kempf ist wohl zurück im Mannschaftstraining, könnte also wieder eine Veränderung in der Innenverteidigung geben unter Umständen. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, lasse ich mal offen. Da kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, solange wir das nicht hinkriegen, da hinten vernünftig sicher zu stehen und in jedem Spiel theoretisch 3 Tore bräuchten, um dann mit dem Sieg nach Hause zu gehen, dann wird es schwierig. Dann wird es auch gegen Schalke schwierig. Ich glaube, das wird ein sehr zähes Spiel. Beide wollen vielleicht noch irgendwie so ein bisschen nach oben schnuppern, wobei das eigentlich auch schon völliger Quatsch ist. Also für Schalke ja noch mehr als für uns. Aber ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Die müssen sich beide damit abfinden, dass sie diese Saison im Niemandsland landen. Und so wird auch das Spiel verlaufen. Und ich bleibe jetzt mal trotzdem optimistisch, weil es ja auch so eine, ja, also Derby ist das falsche Wort, aber es gibt ja diese Fanfeindschaft, sagen wir mal so. Ja, Schalke ist ja hier nicht so besonders beliebt und ich hoffe, das pusht die Hertha nochmal und die Fans werden ihr Übriges dazu beitun, die Mannschaft nach vorne zu treiben und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir das Ding 2-1 nach Hause kriegen. Ist jetzt aber auch echt optimistisch.
Florian, der Ibrahim. Meinst du, der kriegt einen ersten Pfiff, wenn der auf dem Platz läuft?
Nee, das glaube ich nicht. Dazu ist er vielleicht auch noch ein bisschen zu unbedeutend. Außerdem müssten sie ja dann wahrscheinlich nächste Saison alle Spieler, die gewechselt sind, auspfeifen, die zu Gast zu uns ins Stadion kommen. Und da könnten noch einige dabei sein. Ich glaube nämlich auch, dass ein Tabakovic zum Beispiel Begehrlichkeiten weckt bei einem anderen Zweitligaverein oder vielleicht bei einem etwas schwächeren Erstligaverein und da mache ich mir schon ganz schön große Sorgen. Aber das ist Zukunftsmusik. Du willst jetzt bestimmt von mir einen Tipp wissen.
Absolut.
Ja, Khalid hat's gesagt, Fahr hat's gesagt, das ist ja kein Spiel wie jedes andere. Da spielt nicht ein Zweitligist gegen Zweitligisten der üblichen Art, sondern da spielt halt einfach mal Hertha gegen Schalke. Und das heißt einfach, dass da ordentlich Feuer drin sein wird. Noch dazu kommt Schalke ja mit relativ viel Schwung, 4 Punkten aus den letzten 2 Partien gegen bessere Mannschaften zu uns ins Stadion und will da einiges zeigen. Und ich glaube, das spielt uns in die Karten. Noch dazu hat Schalke die 2 meisten Tore der Liga mit Osnabrück zusammen kassiert. Das ist auch gut für uns, denn wenn die tatsächlich dann versuchen, uns ein bisschen zu dominieren, werden sie trotzdem weiterhin anfällig sein für Gegenstöße und uns Räume bieten. Und das schaffen sie natürlich dann nicht so gut zu verhindern wie ein St. Pauli oder ein, sagen wir mal, Kiel oder HSV oder wie sie alle heißen. Und ich glaube, dass wir deswegen das Spiel dominieren werden durch Tore, nicht durch das Spielerische, sondern durch Tore, die auch relativ früh fallen werden, so dass wir dann möglicherweise relativ früh schon mit 2 Dingern führen. Aber natürlich bleiben wir nicht gegentorlos, machen aber rechtzeitig den Sack zu. Ich sage jetzt was völlig Verrücktes. Ich sage, wir gewinnen 4-1.
Na gut, endlich mal was Mutiges.
Genau. So. Und dann freuen wir uns richtig, dass wir Schalke platt gemacht haben. Und dann kommst du bestimmt wieder um die Ecke, Nick, mit es sind ja nur 7 Punkte bis Platz 3.
Ich verliere hier keine Hoffnung, ey. Dafür macht das einfach zu viel Spaß.
Immer noch auf der guten Seite der Macht, ne?
Ja, vor allem einfach zu sehen, dass wirklich gerade dieses Feld irgendwie so absurd trotzdem so eng beieinander ist, ja. Da müssen ja nur noch irgendwie 2, 3 Stolperer dabei sein und schon ist das schon wieder neu gemischt. Ja, gegen Schalke wird es natürlich spannend. Man könnte sagen, das ist aus guten alten Zeiten ein Erstligaduell. Bin schon gespannt, wie die Züge zurück nach Gelsenkirchen aussehen werden, weil das wird natürlich ein astreiner Hertha-Sieg, ja, weil wir auch alle da sind und anfeuern. Khalid wird die Dancecam bedienen. Es gibt 3-1 am Ende, so einfach ist das.
Keiner zu null.
Zu null, nee, das ist
ja auch unrealistisch.
Zu null schaffe ich nicht mehr.
Warum
kriege ich auch nicht mehr übers Herz.
Nee, das macht ja auch keinen Sinn.
Aber irgendwann muss es ja auch mal klappen. Man muss doch mal ein fucking Spiel zu null spielen.
Nee,
Alter.
Das muss eigentlich nie klappen.
So, es in so einer langen Saison.
Es muss eigentlich immer nur ein Tor mehr geschossen werden, als der Gegner geschossen hat. Und wenn er 12 schießt, dann müssen wir 13 schießen. Ne? Also es muss einfach nicht klappen.
Aber haben wir wirklich kein einziges Spiel zu null gespielt? Ich glaube nicht. Nicht bestimmt. Mal gegen Elversberg,
doch,
oder? Das
doch, war auch doch, 5-1. Doch, doch.
Oder so. Osnabrück 0-0.
Ja, gut.
Oh, ja,
stimmt. Sehe ich auch gerade. 0-0 Osnabrück.
Rostock 0-0.
Ja,
das ist richtig. Das sogar 2-mal. Ja, krass, ey. Wir sind ja richtig.
Also unvergessen, das 5-0 gegen Greuther Fürth, Leute.
Ja, okay, ja, das meine ich die ganze Zeit.
Ja, okay. Ich dachte, das wäre noch ein 5-1. Nee, Elversberg war 5-1. Ich finde es gerade. Ja, alles klar.
Ja.
Ja, auch gut, da süß, sieht doch gar nicht so schlecht aus hier, unsere Abwehrleistung.
Europapokal.
Jetzt sind wir doch ins Plaudern gekommen, ist das schön, oder? Eine letzte gute Nachricht noch auf dem Weg mit Ruhe in der Chefetage. Lohnt sich zumindest mal drüber zu sprechen. Unser Geschäftsführer Herrich hat verlängert, wie man das ja in der Fußballersprache sagt.
Und, geil, der geht nicht nach Wolfsburg, super.
Der geht nicht nach Wolfsburg oder nach Stuttgart. Nee, hat gesagt, hier ist eigentlich ganz schön. Wahrscheinlich zu alt. Villa am Wannsee, ich meine, ist auch okay.
Ja.
Oder?
Naja, so. Hält man aus.
Jungs, wir freuen uns auf ein tolles Spektakel am Sonntag gegen Schalke und wir hören uns dann wahrscheinlich erst in 2 Wochen wieder, wa? Mit unserer Pause. Naja, mal kicken, wann wir das hinkriegen. Ey.
Ja.
Hau he, euer Jürgen. Gute Nacht. Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss. Ciao.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.